1% Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute wieder mit meinem Kollegen, dem Politikwissenschaftler Benedikt Kaiser. Ich grüße dich, Benedikt.
Grüß dich, Philipp, und Grüße in die Runde.
Und natürlich mit meiner Person, 1%-Leiter Philipp Stein. Benedikt, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es gibt so unglaublich viele Themen zu besprechen, dass wir uns erstmal ein bisschen ordnen müssen. Liebe Zuhörer, wir sprechen heute zunächst über die Ergebnisse der Europawahl, die vor wenigen Tagen stattgefunden hat. Wir leiten dann selbstverständlich über zum großen Krachthema, das aktuell den, sagen wir mal, innerrechten Diskurs beherrscht, nämlich, ja, vereinfacht gesagt, Kra versus Aust, aber natürlich beleuchten wir, wie immer in dieser Podcast-Sendung, auch die Hintergründe dieser ganzen Geschichte. Das heißt, ihr werdet heute erfahren, was es damit auf sich hat. Und dann natürlich nicht zuletzt haben wir auch Benedikt Kaiser wieder eingeladen, weil wir sprechen wollen über Frankreich, über Le Pen, über Zemmour, über die Frage, was jetzt eigentlich in Frankreich passiert und natürlich auch, was Frankreich mit Deutschland und der AfD-Delegation zu tun hat. Darüber werden wir heute sprechen. Ich denke, es wird eine etwas längere Episode. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Und ja, Benedikt, wir steigen gleich mal ein. Die Europawahl liegt hinter uns. Ich nehme an, du warst fleißig wählen.
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Ich frage dich jetzt mal nicht, was du gewählt hast. Du grinst so rüber. Das werden wir beide nicht verraten. Es wird auch den einen oder anderen vielleicht überraschen.
Wahlgeheimnis,
genau. 1% hat sich wieder hervorgetan. Das darf ich vielleicht vorwegschicken durch die 1% Wahlbeobachtung, die wir seit über 7 Jahren durchführen, als einzige ernstzunehmende Institution, die eine solche Wahlbeobachtung flächendeckend auf die Beine stellt. An dieser Stelle vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir haben ganz fleißig Meldungen gesammelt, die meine Kollegen in diesen Minuten tatsächlich auch bearbeiten und hinterher telefonieren. Darum soll es aber heute nicht primär gehen. Wer sich für die Wahlbeobachtung interessiert, der kann unsere letzte Podcast-Episode hören, die ich mit meinem Kollegen Michael Schäfer aufgenommen habe. Jetzt, Benedikt, also zur Europawahl.
Ja.
Sprechen wir vielleicht zunächst erstmal, bevor wir auch zum Thema Deutschland und AfD kommen, übers Ausland. Rechtsdrall. Haben wir eine Europawahl hinter uns, die ganz Europa oder sagen wir mal die ganze EU Richtung rechts geführt hat?
Also ich würde einen Rechtsruck ausschließen. Mhm. Es war eine kleine Rechtsverschiebung. Aber das hängt natürlich auch immer vom Auge des Betrachters ab. Also was heißt rechts? Wenn man sich die Zahlen anschaut für die gesamten EU-Länder, die gewählt haben,
ja,
dann hat die Europäische Volkspartei, die EVP, also das, was für uns die CDU-CSU symbolisiert in Deutschland, mit 189 Sitzen immerhin 13 dazu gewonnen. Ist das jetzt eine Rechtsverschiebung? Für uns ist Ursula von der Leyen, was ist das? Ne? Das ist Mitte. Aber theoretisch wird es oft als Mitte-Rechts geframed, meinethalben. Die Sozialdemokraten haben 4 Sitze verloren, also noch 135. Das ist jetzt kein Untergang, aber auch kein Sieg. Die Liberalen haben verloren und dann die Grünen haben verloren, was natürlich sehr schön ist. Die Vereinigten Grünen Parteien haben EU-weit, ich hätte fast europaweit gesagt, EU-weit haben die Grünen nur noch 53 Sitze. Das heißt, sie haben 18 verloren. Das ist natürlich eine schöne Nachricht. Die Linke hat 1 Sitz verloren EU-weit. Mhm. Auch schön, aber 1 Sitz verloren ist auch kein Drama jetzt für deren Fraktion.
Da hat sich also auf Deutsch gesagt eigentlich gar nicht so sonderlich viel getan.
Naja, wenn wir jetzt mal zu den 3 rechten Blöcken schauen, oder zumindest zu denen, die man mit rechts assoziiert,
ja,
dann ist das natürlich die Meloni-EKR, also Europäische Konservative und Reformer, EKR. 73 Sitze haben sie insgesamt im Europaparlament. Das ist ein Zuwachs von 4 Sitzen. Das ist marginal.
Das ist marginal.
Man muss dazu sagen, dass beispielsweise in Italien Meloni ihre Prozente unfassbar steigern konnte. Aber das war kein raumausgreifendes Wählergewinnen gegen die Mitte oder gegen Linke, sondern sie hat einfach Salvinis Lega kannibalisiert. Also die rechten Wähler sind innerhalb der Rechten oder innerhalb des Mittrechtslagers, haben die sich neu formiert.
Innerhalb der Rechtspopulisten.
Innerhalb der Rechtspopulisten, besser gesagt, genau, da hast du recht. Da haben sie sich neu gruppiert und jetzt ist eben Salvini ganz klein und Meloni ist noch größer.
Man darf vielleicht noch anfügen, nur für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen, Viktor Orban wird ja in deiner Aufstellung sozusagen zur von der Leyen-Merkel-CDU, wenn man das so nennen will, gezählt.
Nein, die sind ja nicht mehr in der EVP.
Die sind nicht mehr in der EVP? Nee, nee. Ach so, du hast die jetzt schon anders eingereiht.
Die sind anders eingereiht.
Ah ja, du gehst schon nach neuen Bündnissen, ja?
Genau.
Ach ja, alles klar.
Ja, beziehungsweise,
das ist gut, dass ich frage, damit das klargestellt ist. Also Orban zählt jetzt nicht zu diesem CDU-Block mehr.
Nein. Weber, also der CSU-Spitzenmann und andere haben ja dafür gesorgt, dass Orban wegen allen möglichen Vorwürfen die EVP verlässt.
Genau, ja, ja.
Aber wir müssen trotzdem neben der EKR, also neben diesen Meloni-Leuten, noch über die Idee sprechen, die Idee, Identität und Demokratie. 9 Sitze gewonnen. Das ist Rassemblement National vor allem zugute zu halten, weil die Franzosen haben eben einen fulminanten Wahlerfolg geholt. Le Pen hat über 30%. Macron, zum Vergleich, der französische Staatspräsident, hat mit seiner Formation weniger als die Hälfte geholt.
Ja.
Und dann gibt's ja auch noch die Franzosen Reconquête. Mhm. Die haben über 5% geholt mit 5 Mandaten. Da kommen wir später zu dem Thema.
Und es gibt da ja noch die Republikaner.
Und es gibt die Republikaner. Hat alles Folgen, darüber sprechen wir später noch. Aber das Entscheidende ist natürlich, wenn wir jetzt das anschauen, ja, EKR 4 Sitze gewonnen, ID 9 Sitze gewonnen. Passt. Also muss man sagen, das ist ein kleiner, eine ganz, ganz kleine Rechtskurskorrektur. Man könnte auch, aber
minimal eigentlich,
minimal, um ehrlich zu sein. Und man könnte vor allem auch sagen, also dieser Mitteblock innerhalb des Europaparlaments, EVP mit SD, also mit Sozialdemokraten und mit Liberalen von der RE, die haben eine stabile Mehrheit weiterhin. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie Rassemblement National gemeinsam mit Meloni, zumal sie ja eh nicht in derselben Fraktion sitzen, also Meloni ist EKR, Le Pen ist ID, AfD, wie wir wissen, ist derzeit gar nichts. Es ist nicht so, dass es jetzt einen rechten Block gibt, der jetzt die EU umgestaltet. Also diesen Mythos, wenn man jetzt nur linke Zeitungen konsultieren würde, hätte man das Gefühl, man ist in einem rechten Europa aufgewacht. Kann ich alle linken Zuhörer beruhigen? Nee, das ist nicht so.
Gut, also wir können das einmal für die Zuhörer sozusagen die Wahlergebnisse sortieren. Die Europäische Union wird auch in den nächsten Jahren dominiert von dem Block, der sie auch bisher dominiert hat. Es ändert sich also, sagen wir mal, an der Führung der Europäischen Union nichts. Das ist Fakt. Wir haben einen minimalen Rechtsruck, wenn man überhaupt davon sprechen will, aber man sollte das Wort vielleicht sehr vorsichtig verwenden. Wir haben leichte Zugewinne im tatsächlich rechten Bereich. Das kann man sagen. Da kann man ja die ID-Fraktion schon zuzählen. Ja. Auch wenn es immer wieder dieses Gerede gibt von wegen, Le Pen ist ja eigentlich wie Sarah Wagenknecht und Sozialistin und bla bla bla. Alles Schwachsinn. Wir haben einen leichten, minimalen Wahlsieg der Rechten. Das bildet ja aber im Grunde genommen auch, das darf man glaube ich schon sagen, so ein bisschen die Grundtendenz in den größeren europäischen Nationen ab. Also Stichwort Italien, begann mit Salvini. Meloni sind zumindest Rechtspopulisten, kann man irgendwo sagen. Frankreich zeichnet sich ja schon relativ lange einen Trend des Front National, jetzt Rassemblement National ab. Und natürlich haben wir auch in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich, darf man auch nicht vergessen, starke Ergebnisse der jeweiligen rechten Parteien, AfD und FPÖ. Das heißt, du hast es gut erklärt, den Begriff Rechtsruck, glaube ich, nicht verwenden in diesem Zusammenhang. Aber es gibt jetzt einen kleinen Grund zur Freude, könnte man sagen. Ja, Benedikt, das ist sozusagen erstmal die europäische Übersicht. Du wolltest, glaube ich, nochmal auf so Kleinigkeiten zu sprechen kommen. Wir wollen ja in unserem Podcast auch immer so ein bisschen Zusatzinformationen noch liefern. Erstens, in Estland und Co. haben sich ja auch ein paar Sachen getan. Hast du ein paar interessante Informationen zu diesen kleineren Ländern, von denen man nicht so viel mitbekommt? Und auch die Frage, vielleicht Ungarn? Also viele interessieren sich ja für Orban. Wie ist es denn eigentlich da gelaufen?
Ja, also ich fange mal von vorne an.
Bitte.
Interessant ist erstmal, dazu kommen wir aber noch, dass natürlich die relativen Wahlerfolge der Rechtsparteien nicht dafür gesorgt haben, dass jetzt rechter Gemeinschaftsgeist entstünde oder eine Art Euphorie gegen das mittige und linke Establishment, sondern überall knallt, jetzt mal salopp gesagt. Also
Estland, auch intern.
Auch, vor allem intern.
Ja,
also die destruktiven Kräfte richten sich ganz stark
nach innen. Also nicht nur in der AfD.
Nein, die AfD ist kein Einzelfall. Ja. Auch Rassemblement National, Reconquête und Republikaner in Frankreich sind kein Einzelfall. Es gibt natürlich Parteien, wo man ganz klar sagen muss, die sind stabil und auch in sich recht homogen jetzt nach der Wahl. FPÖ zum Beispiel in Österreich, Kickels, Leute, Eisern. Vlaams Belang, Van Grieken in Belgien, also Flandern, Belgien, keine Probleme. Aber Ansonsten knallt es eigentlich überall, wenn man ehrlich ist. In Estland zum Beispiel ist jetzt der einzige gewählte rechte Abgeordnete, nämlich von ECRE, der estnischen Rechtspartei, ist jetzt aus der Partei raus. Ein Tag nach der Wahl. Also es war nicht nur bei K und Aust was los, sondern auch der ist raus.
Ja.
Ich muss zugeben, die ganzen estnischen Namen haben mir zum Teil auch nichts gesagt, beziehungsweise musste ich selber erst bei X und anderswo gucken, wer gehört da jetzt zu wem.
Ja, ja.
Bis am Ende klar war, okay, es ist dann doch das Schema, dass es irgendwie überall gerade sich so ein bisschen abzeichnet. Die einen wollen den Anschluss an die Mitte finden, koste es, was es wolle, koste es Köpfe, koste es Programmatik, koste es Einfluss. Mhm. Die anderen sagen, nö, wir werden gewählt von unseren Wählern halt für unser Grundsatzprogramm und dafür stehe ich. Und der Abgeordnete ist jetzt.
Gehört zur letzten Gruppe.
Erwartungsgemäß zur letzten Gruppe.
Erwartungsgemäß, ja.
Es ist also ein allgemeiner Trend, dass gerade so der herrschende Block in der EU, von der Leyen steht jetzt mal als Prototyp für diesen Block, der hat seine linksliberale Flanke ein bisschen verloren. Und dieser Block versucht jetzt, diese linksliberalen Kräfteverluste durch den Einbau rechtsliberaler Kräfte abzusichern, abzufedern.
Ein Klassiker.
Naja. Also das Establishment versucht, die offenen Flanken zu schließen. Es hat in den Linksliberalen nicht mehr so geklappt, auch aufgrund der Migrationspolitik, auch aufgrund der aktuellen Krisenerscheinungen. Und jetzt merkt man, okay, in allen west- und mitteleuropäischen Ländern, im Osten ist es natürlich nochmal anders, weil dort die konservativen Kräfte eh stärker sind, in diesen Ländern gibt es auf einmal so eine Art Rechtsentwicklung zumindest und eine Rechtstendenz. Also müssen wir doch schauen, welche Kräfte von denen uns nicht gefährlich werden, indem wir sie einbauen, indem wir sie System integrieren. Und das passiert jetzt. Und jetzt wird in allen Parteien natürlich der Konflikt ausgetragen, ob das bei ECRE ist, bei der AfD oder auch bei Reconquête und anderswo. Will man der sein, der dann ausgestoßener ist, aber dafür sich selbst treu und vor allem, das Entscheidende, seinen Wählern treu? Mhm. Oder will man eben sagen, okay, wir müssen eben Stück für Stück ganz kleine Verschiebungen erwirken und das heißt notfalls eben auch Ursula von der Leyen zu unterstützen, wie Meloni das betreibt, damit man entdämonisiert wird, damit man in Anführungszeichen seriöser wird.
Ich würde es nochmal gern wiederholen, so wie Meloni es betreibt, damit das jeder nochmal gehört hat. Meloni unterstützt von der Leyen.
Ja.
Jeder kennt von der Leyen, wir müssen sie nicht vorstellen. Nur, dass nochmal klar ist, wer in Italien auch regiert, ne?
Genau. Und jetzt hast du ja Ungarn angesprochen.
Ja.
Ungarn ist natürlich insofern ganz interessant, weil bei das realpolitische Minimum oder Maximum, je nach Ausgangslage, ist ja für viele Rechte natürlich Ungarns Orbán. Orbáns Ungarn.
Genau, ja.
Beides passt.
Für viele zumindest.
Für viele. Und jetzt ist es ja so, dass es immer wieder Versuche gab, auch von ausländischen NGOs und ausländischen Interessensgruppen, EU-Kommission etc., Druck auf Ungarn auszuüben. Was ist passiert? Das kann man vorwegnehmen. Fidesz, also Orbáns Allianz, hat 11 Sitze gewonnen. Das ist für Ungarn extrem stark. Das sind 45% der Wählerstimmen.
Boah.
Und jetzt kommt's. Aber auch fast 7%, und das ist aber nur ein Sitz in Ungarn, hat Mihály Sank, also die nationalistische Partei. Und
Jobbik jetzt, ist nicht die nationalistische
Partei. Nein, Jobbik ist schon lange nicht mehr die Partei.
Genau.
Interessant ist aber, wer ist Platz 2? Und Platz 2 ist Tisza. Tisza hat 30%, 7 Sitze. Das ist im Endeffekt Orbáns Leute, die nicht mehr mit Orbán können.
Aber auch schon rechts.
Aber auch konservativ.
Oder konservativ,
sagen wir mal. Konservativ, ja. Patriotisch. Und durchaus nicht 1:1 irgendwie EU-hörig oder sowas. Aber sie sind es ist wie eine Art Orbán-Partei ohne die Orbán-immanente Korruptionsanfälligkeit, die man ihr vorwirft.
Ja.
Also ich habe im
angeblich.
Sie
sind halt nicht an der Macht. Man weiß nicht, ob sie dann auch
korrupt sind. Orbán regiert ja.
Nein, ich sage die Neuen.
Die Neuen,
ja. Die von sich behaupten, sie wären nicht korrupt. Wir kennen das ja auch, Stichwort Heimat-NPD. Da gab es ja auch Abspaltungen, die dann gesagt haben, wir haben uns abgespalten, weil es da Korruption gab beispielsweise. Das ist ja ein Klassiker. Unabhängig davon, ob das stimmt, das ist erstmal ein schmutziger Vorwurf, der verfängt. Und ich denke, der verfängt auch bei vielen der Ungarn. Das führt uns vermutlich zu weit. Wäre auch nochmal eine interessante Folge. Was ist gerade bei Orbán los? Kriegen wir bestimmt mal hin. Ne?
Und da würde ich auch gerne einen kleinen Werbeblock machen.
Ja.
Im neuen Freilich-Magazin, das jetzt diese Tage erscheint, habe ich einen Artikel geschrieben über die Opposition zu Orbán in Ungarn, die sich aber nicht länger eben nur vom linksliberalen Block in Budapest zum Beispiel formiert. Mhm. Nicht mehr nur durch Jobbik, die eher abgestiegen sind durch ihre Allianz mit den liberalen Kräften, sondern die eben aus dem Orbán-Apparat selbst gekommen ist. Also wer sich jetzt für die Ungarn-Thematik interessiert, soll bitte im Freilich-Magazin nachschlagen. Da habe ich 4, 5, 6 Seiten. Ich weiß gar nicht, ich habe die Ausgabe noch nicht da liegen, aber auf jeden Fall recht umfangreich zu diesen inneren Widersprüchen im Orbán-Ungarn geschrieben. Das ist durchaus spannend das führt uns aber jetzt vielleicht dann doch etwas zu weit weg von unserer eigenen
Kernthematik. Ja, und wer dieses generelle System Orbán verstehen will, der kann ja auch greifen zu Nationaler Block von Martun Bekesh,
ja.
Erschienen im Jung Europa Verlag, jungeuropa.de, vielleicht auch das als kleiner Werbeblock.
Genau.
Da kurzes Bändchen, 16 Euro nur, ich glaube 120 Seiten, wo einer der führenden rechten NGO-Köpfe, Martun Bekesh, beschreibt, wie Orbán an die Macht gekommen ist und sich bisher gehalten hat. Mal sehen, ob das Buch eine Neuauflage braucht mit neuem Vorwort. Kommen wir jetzt aber, Benedikt, das ist sehr interessant. Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde darüber
reden. Über andere Länder, ne?
Es gibt so viel. Polen wäre sehr interessant, was hat sich in Polen getan,
ja.
Und so weiter. Aber davon kommen wir jetzt mal weg. Das kann nämlich jeder im Grunde genommen, wenn er will, auch nachlesen. Wir kommen jetzt zum großen Kracher sozusagen. Kracher in der Hinsicht, wir wollen das ja ganz neutral und ganz sachlich behandeln, ohne jetzt allzu sehr Partei zu ergreifen. Kracher in der Hinsicht, weil das natürlich das Thema ist, über das aktuell in der Innerrechten, so will ich es mal nennen, jeder spricht. Ich schicke diesen Hinweis mal gerade vorweg, denn mir ist das ganz wichtig, das zu erwähnen. Es ist nicht so, dass der sogenannte Internetaktivismus, sei es auf Twitter, sei es auf TikTok, sei es auf YouTube und so weiter, der ja angeblich vor allem junge Leute anspricht, dass der unwichtig wäre. Das ist Fakt, auch wir bewegen uns mit unseren Organisationen, Verlagen, als Personen in diesem Milieu. Also wir sind internetaffine Menschen, die über Internet Dinge vertreiben, die darüber Druck aufbauen auch, die sich darüber beschweren, die mitdiskutieren. All das hat seine Berechtigung, all das ist wichtig. Fakt ist aber, und das möchte ich nochmal dazu sagen, dass sich eben dieser Konflikt zwischen Aust, Kra und die beiden sind ja praktisch nur diese Protagonisten, die in der Öffentlichkeit stehen in diesem Fall, dass das trotzdem was ist, was, ich würde mal locker sagen, 70-80% der normalen, Anführungszeichen, AfD-Wähler gar nicht richtig mitbekommen. Also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt hier in Dresden mal auf die Dörfer fahre und die Leute ein Mikrofon hinhalte und sage, haben Sie AfD gewählt? Ja, habe ich. Und sage, haben Sie schon was mitbekommen eigentlich von dem gerade großen herrschenden Streit? Dann sagen die entweder, nö, habe ich nicht mitbekommen, ne, so. Oder die sagen halt, ja, ich habe da irgendwie gehört, dass der Maximilian Kra, den kennen nämlich schon viele, das muss man faktischerweise sagen, dass der da irgendwie nicht mit drin ist. Irgendwie so werden die das sagen, ohne jetzt jemanden irgendwie zu dumm darstellen zu wollen. Ist gar nicht meine Absicht. Aber man muss sich trotzdem immer noch mal einmal vor Augen halten. Diese innerrechten Debatten, die wir ja auch führen, nicht zuletzt auch durch Bücher, durch Theorieorgane, sind wichtig für interne Sortierungsprozesse, sind wichtig für Theoriearbeit, für Kaderbildung, für die Entwicklung einer Partei von immenser Bedeutung, keine Frage. Trotzdem, und das muss man nochmal vorweg schicken, hat ein immenser Teil der AfD-Wähler sowas überhaupt gar nicht mitbekommen.
Ja.
Nicht, dass sie Streitigkeiten nicht mitbekämen und nicht, dass Streitigkeiten, die am Ende in der Bildzeitung, FAZ oder dem Lokalblatt landen, Dresdner Neueste Nachrichten, freie Presse, was auch immer, dass sie das nicht mitbekommen würden und das nicht möglicherweise Stimmen kostet. Das will ich damit nicht sagen. Aber diese neueste Entwicklung, die ist noch nicht so wirklich zum Wähler durchgedrungen. Und ich darf sagen, dass ich da schon mal so ein paar Stichproben durchgeführt habe. So, Fakt. Kommen wir jetzt aber zum entscheidenden Punkt. Benedikt, wollen wir versuchen, mal aufzurollen, was überhaupt seit Montag passiert ist, beziehungsweise was ist eigentlich seit Januar passiert? Vielleicht fangen wir mal anders an. Wie bewertest du denn erstmal das Wahlergebnis der AfD? Und dann auch, warum ist es so gut, warum ist es so schlecht? Und da kommen wir ja zur entscheidenden Frage.
Ja. Also das Wahlergebnis, 15,9%, ist erstmal für die AfD objektiv ein Erfolg. Warum? Es ist das beste Ergebnis, das die AfD bundesweit in Deutschland je geholt hat. Mhm. Sowohl prozentual. Bisher war ja 12,6% bei der Bundestagswahl 2017 das beste Ereignis für die AfD. Jetzt sind es 15,9%. Das sind 15 Sitze für Europa. Das gab es auch noch nie. Aber es sind auch in totalen Stimmen 6,3 oder 6,4 Millionen Stimmen. Also so viele Deutsche haben noch nie AfD gewählt.
Ja.
Das ist erstmal objektiv ein Erfolg. Jetzt kommen wir aber eben zu den Dämpfern. Der Dämpfer ist natürlich der, dass die AfD eben im Januar noch bei 20, 23, 24% bundesweit stand, je nach Umfragen natürlich.
Darf ich dich anschließend kurz fragen, was du von solchen Umfragen hältst?
Naja, ich halte von diesen Umfragen insofern nicht so viel, als dass sie gewisse Funktionäre und Mandatsträger offensichtlich falsch trifft.
Sind die realistisch?
Naja, ich glaube schon, dass es eine Art Stimmungswandel gab, der die AfD beflügelt hat und der auch dann vielleicht so den ein oder anderen kippenden Wähler erstmal zu so einer Wahlabsichtserklärung verleitet hat. Weil wir müssen immer sagen, in der Umfrage auf denen sich dann teilweise auch ausgeruht wird und die gefeiert werden. Eine Umfrage ist erstmal kein Resultat. Eine Umfrage ist nur eine Wahlabsichtserklärung. Es ist möglich, dass ich bei der nächsten Wahl die Partei wähle. Ja, ich finde die gut. Aber gewonnen war zu dem Zeitpunkt ja noch
nichts. Man könnte das als eine Art Potenzial bezeichnen.
Genau, als ein sehr reales Potenzial.
Das könnten wir im Bestfall erreichen.
Wenn jetzt wenn jetzt keine Fehlermaschinerie beginnt. Und die Fehlermaschinerie wurde ja im Endeffekt ab Januar eingeleitet. Und da muss man eben sagen, nicht nur durch den äußeren Gegner, Stichwort Korrektiv, Potsdam, dann die ganzen Affären um Petr Büstron und Max Krah, was da für Vorwürfe gab, China, Russland, Spion im Büro platziert, Geheimdienst. Das hat ja jeder selber verfolgt. Nein, ich denke, wichtiger ist es immer, über das eigene Verhalten zu reden. Also über das, was man selber in der Hand hat. Und da bin ich persönlich schon der Auffassung, dass das Krisenmanagement seit Januar zu wünschen übrig lässt. Und dass das durch die konstante mangelnde Krisenaufbereitung dann eben schon auch bei den Sympathisanten ankam.
Da will ich aber gleich einhaken. Wer sind die Manager, die es hätten Krisen managen müssen, und was sind die Skandale? Weil um das gibt es ja auch Streitigkeiten. Die einen sagen, um gleich den Namen Maximilian Krah einzustreuen, denn darauf wirst du gleich zu sprechen kommen, Krah ist so ein charismatischer, guter Redner, der umtriebig ist, der viel in der Welt unterwegs ist, in der Welt meine ich vor allem in Deutschland, der sich in Bayern blicken lässt, der sich in Sachsen blicken lässt und so weiter, der eine clevere Internetpolitik betreibt, dass er im Grunde genommen eigentlich das Zugpferd fürs Wahlergebnis war. Das ist die eine Seite. Und ich glaube, man darf jetzt erstmal ganz neutral zugutehalten, Maximilian Krah ist ein verdammt guter Redner. Maximilian Krah hat was auf der Pfanne, geistig. Also er ist, und das sage ich ganz klar, von seinen Inhalten, also nur von seinen Inhalten, sicherlich der fähigste Politiker, den diese Delegation dort hatte. Da lege ich mich fest. Ich habe oft mit ihm gesprochen. Ich könnte mal erzählen, wie lange ich ihn schon kenne. Da war er nämlich noch nicht in der AfD. Viele Grüße an dieser Stelle an alle, die neuerdings Maximilian Krah entdeckt haben. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Der ist ein ganz fähiger Mann. Auf dem politischen Parkett, der ist ein guter Redner, wie gesagt, deswegen, es gibt, das steht, glaube ich, erstmal außer Frage, und auch sein ärgster Gegner würde ihm, glaube ich, zuerkennen, dass der Mann auf eine Bühne gehen kann, dass der spontan irgendwo eine Rede halten kann, und das können die meisten eben nicht, auch nicht in der AfD, Fakt. Das heißt aber, die einen sagen, Krah war sozusagen die Lichtgestalt des Wahlkampfs, und deswegen frage ich wegen der Krisen, und die anderen sagen, der Typ hat uns diese ganzen Prozente gekostet, diese Russland-Geschichte, diese Spion-China-Geschichte. Auf Büstron wird ja lustigerweise nicht so sehr eingeschossen.
Ja.
Ganz interessanter Fall, obwohl das bei Büstron ja eine ganz andere Dimension möglicherweise hat. Darüber wollen wir jetzt aber mal nicht sprechen. Das heißt, was waren denn die Krisen, Benedikt? War denn Krah die Krise?
Naja, Krah wurde natürlich auch zur Krise gemacht.
Ja.
Es war völlig klar, Anfang des Jahres, wenn man als AfD ein Wendejahr ausruft, wenn man ausruft, dass es dieses Jahr losgeht mit der politischen Veränderung in diesem Lande, nach so und so vielen Jahrzehnten linksliberalem Einheitsbrei und schwarzmittiger Politik, dann war es doch völlig klar, dass der Gegner fast alles tun wird, um diesen, in Anführungszeichen, Vormarsch der AfD zu verhindern.
Wo es ja auch im Januar noch aussah.
Genau. Und es ging dann los. Potsdam, Korrektiv, dann die Dachterrassenskandale in Berlin und so weiter und so fort. Es war einfach klar, dass diese Skandale zu Skandalen gemacht werden. Ich will es ausführen.
Ja, bitte.
Auch sowas wie mit diesem chinesischen Mitarbeiter von Krah, der seit vielen Jahren auf dem Schirm des Verfassungsschutzes war, aber dann trotzdem dort anfangen konnte, weil niemand Krah gewarnt hat. Wie gesagt, Büstron lassen wir außen vor, da haben wir beide eine ganz klare Meinung zu. Aber um bei Krah zu bleiben, ich glaube tatsächlich, dass ein kohärentes Krisenvorgehen geholfen hätte, von vornherein die Pressemeute und auch die Eskalation der Lage zu verhindern. Das Kernproblem, ohne jetzt 2 Stunden über Potsdam, China und alles Mögliche zu reden, das Kernproblem für mich schält sich so heraus, dass es an einer konsistenten Linie gefehlt hat, mit den Anwürfen, mit den Vorwürfen, mit den Kampagnen des Gegners umzugehen.
Ja.
Mal wurde Krah verteidigt, mal wurde gesagt, er soll zurücktreten. Also zurücktreten nicht vom Mandat, wenn er gewählt wird, sondern zurücktreten in den Hintergrund. Mal wurde er in Bayern gefeiert, einen Tag später wurde er von anderen Veranstaltungen ausgeladen. Mal sollte er dort erscheinen, mal sollte er bitte zurückbleiben in Dresden und einfach mal die Füße stillhalten. Das hat sich teilweise Tag für Tag verändert. Mhm. Es gab da keine konsistente Linie. Und das offenbart, nach meinem Dafürhalten, eine strukturelle Schwäche der AfD.
Und wer muss diese Linie vorgeben?
Und diese Linie muss der Bundesvorstand vorgeben. Und ich glaube, der AfD fehlt es zum Beispiel an einem Generalsekretär, der eisern durchfegt und eine Linie vorgibt. Ob die Linie dann heißt, Krah wird ins zweite Glied gesetzt oder der Spitzenkandidat wird als Spitzenkandidat umso offensiver beworben, weil wenn man sagt, der Gegner will ihn weghaben, dann bringt man ihn erst recht, das wäre die Methode Kittel. ne, in Österreich.
Ja, ja.
Oder man sagt, man nimmt ihn ganz vom Spielfeld. Aber egal, für was man sich entscheidet, man hätte es konsistent, kohärent und konsequent durchführen müssen. Mhm. Von A bis zum Ende. Dafür verantwortlich ist eigentlich nach meinem Dafürhalten der Bundesvorstand und die Bundesgeschäftsstelle. Die Bundesgeschäftsstelle ist aber dysfunktional. Das weiß in der AfD eigentlich jeder, aber keiner ändert was dran, weil keiner sich mit den Leuten anlegen will, die dafür zuständig sind. Zweiter Punkt, es fehlt ein Bundespressesprecher. Da heißt es mal, es gibt nicht das richtige Personal. Mal heißt es, naja, aber wem dient der dann? Ja, im besten Fall halt der AfD und
seinem Arbeitgeber.
Seinem Arbeitgeber.
Oder Deutschland.
Und es fehlt sogar eben auch ein Generalsekretär, was ich gerade angesprochen habe oder angedeutet habe, der eben wirklich einfach eisern durchsetzt, dass Dinge hierarchisch eingehalten werden.
Der aber dann auch die Kompetenzen hat,
der ja auch die Vollmacht des Buwos dann hat, des Bundesvorstandes, und der auch in der Lage sein muss, einen Konflikt zu befrieden und in die eine oder andere Richtung durchzudrücken. Mhm. Und das meinte ich mit, wie man sich entscheidet. Objektiv fällt doch auf, dass dieses Krisenmanagement desolat war und dass deswegen der politische Gegner umso mehr Blut geleckt hatte. Und das ist ja völlig bekannt. Wenn man angeschlagen ist, kloppt der Gegner mehr auf einen ein.
Die Hyänen. So, ja.
Die Hyänen.
Das ist, wenn ich das kurz einwerfen darf, im Grunde genommen ja banal gesagt wie bei der Kindererziehung. Du kannst dich dafür entscheiden, durchzugreifen und zu sagen, so, hier ist Schluss und wenn nochmal was passiert, dann fackelt's, auf Deutsch gesagt, ja, im übertragenen Sinne. Oder du sagst, du versuchst es auf eine andere Weise zu lösen, aber du kannst nicht heute sagen, das ist verboten und morgen ist es nicht mehr verboten. Dann merkt das Kind sofort, hier habe ich eine Flasche vor mir, der kann seine Linie nicht halten. Und so ist es ja, ich weiß, solche Vergleiche sind immer ein bisschen einfach, denn das politische Feld ist vielleicht etwas komplexer als diese Dinge. Wobei, was ist komplexer als Kindererziehung? Aber uninteressant. Es ist im Grunde genommen kein schlechter Vergleich, dass du musst dich für eins entscheiden. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ob Kranich solche Bomben reingeschossen hat. Du hast gesagt, er wurde auch von außen sozusagen als Ziel markiert und über ihn wurden ja auch Dinge ausgegraben, an die niemand rankommt normalerweise, außer er arbeitet mit Geheimdiensten zusammen. Stichwort FBI, Stichwort USA, Stichwort Verfassungsschutz. Also über Kra sind ja, Chatprotokolle, Geheiminformationen ans Licht gekommen. Damit muss natürlich kein einziger, und das möchte ich nochmal ganz deutlich betonen, kein einziger der etablierten Politiker jemals mit rechnen. Ich meine, wir haben einen Kanzler, wenn ich ihn überhaupt so nennen möchte, der ist in den größten Finanzskandal der deutschen Geschichte verwickelt und kommt damit weg, blöd zu grinsen, wie so ein Vollaffe. Ja, um es mal so deutlich zu sagen. Guck mich nicht so an, ich habe nicht gesagt, dass er einer ist, sondern er grinst so. Aber ich will das nur sagen, ja. Und bei Kra weiß man am besten, weiß der Spiegel morgen am besten, was seine Unterhosengröße ist und mit wem er im Bett lag oder was weiß ich, vollkommen egal, auf welche Schule seine Kinder gehen. Also da kommen Sachen ans Licht, private Dinge. Natürlich hat man sich auf ihn eingeschossen und zwar richtig brutal. Und ich möchte erst mal sehen, wer das aushält. Andererseits, und das ist eine Sache, die man schon auch ansprechen muss, war sein eigener Wahlkampf auch geprägt von Auf und Abs, die er selber auch in der Hand hatte. Also Stichwort jung und naiv. Hammer gut. Also ich möchte mal einen Politiker in ganz Deutschland sehen, der so ein Interview abliefert. Aber dann kommen wieder Klopper hinterher, wo du dir an den Kopf fasst und denkst, wer kommt auf diese Idee, genau diese Provokation einzustreuen? Wer kommt auf die Idee, genau dieses Thema anzusprechen? Tja, und da muss man sich die Frage stellen, ob ihm nicht einige seiner, ich will mal vorsichtig sagen, Berater da einen Bärendienst erwiesen haben. Aber das muss der Mann selber wissen. Und das ist, darauf wollte ich nur hinaus, ich möchte jetzt keinen zum schwarzen Peter machen, weder den Bundesvorstand noch, also den vielleicht schon, aber ich möchte Kra sozusagen jetzt nicht in die Pfanne hauen. Aber es gehört natürlich zu einer ehrlichen Aussprache in so einem Podcast oder einem ehrlichen Gespräch auch dazu, und das muss man tun, auch die Frage zu stellen, welchen Anteil hat er natürlich auch selber an solchen Ereignissen. Und da, ohne dass ich da jetzt der große Insider wäre, würde ich sagen, ganz freisprechen kann man ihn eben auch nicht. Und das ist ein Punkt, den muss man schon auch so deutlich benennen.
Du hast es ja gut ausgeführt. Kra ist ein außergewöhnlicher Mensch. Er hat außergewöhnliche Stärken und außergewöhnliche Schwächen.
Ja.
Und es muss eigentlich in einer Partei wie der AfD Platz für solche Charaktere sein.
Ja.
Weil er eben nicht der abgeschliffene, langweilige Durchschnittsapparatschik ist.
Genau.
Weil er eben nicht der langweilige Typ aus dem Bundesvorstand ist, der sagt, wir überzeugen die FDP und die CDU durch Haushaltsarbeit und durch fiskalpolitische Vernunft.
Mhm.
Gibt's ja alles im Bundesvorstand.
Ja, klar.
Ne? So einer ist er nicht, sondern er eckt an, er begeistert, er elektrisiert, er polarisiert. Und so ein Mann hat meiner Meinung nach eine wichtige Bedeutung für die Partei, für eine Partei wie die AfD. Zugleich heißt es aber nicht, dass er einen Freifahrtschein hat. Er hat natürlich eklatante Mängel auch, er hat Fehler begangen, das weiß er auch selbst. Manchmal ist es lustig, dass die Kraftverteidiger Dinge leugnen, die er selber offen einräumt, also Kritik bezogen. Und ich glaube, das Problem ist auch hier wieder Hierarchielosigkeit. Ich glaube, wenn Kra eingebettet ist in ein Gefüge aus verschiedenen Charakteren in der Politik, dann hat er seinen Platz, den erfüllt er und dort glänzt er, weil er Dinge kann, die andere nicht können. Er kann aber andere Dinge nicht, die andere können. Mhm. Und genau das macht doch eine Partei und eine Gemeinschaft generell, eine politische Gemeinschaft aus.
Gemeinschaft macht das aus.
Und jetzt ist eben die Frage, jetzt sagen ja viele, auch rechte Kritiker von Kra, er ist nicht teamfähig, er ist nicht mannschaftsfähig. Ja, da muss ich aber entgegenhalten, eine Führung muss in der Lage sein, solche Extrovertierten, sage ich jetzt mal, Sonderpersonen wie Kra eben einzubinden und einen genuinen Aufgabenbereich zuzuteilen. Wenn das klappen würde, kann ja auch der unterschiedliche Charaktertyp funktionieren. Der eine so, der andere so, aber jeder fürs gleiche Ziel, aber eben mit anderen Mitteln. Hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, warum es jetzt gerade so knallt, ist gar nicht die Fehlerkultur von Kra. Stichwort FBI, Amerika, absolut. Was da war, im Handy. Wollen wir alles nicht thematisieren. Ich glaube, warum es so knallt, ist, dass in der Delegation eine Mehrheit Kra geköpft hat. Mhm. Das haben alle Zuhörer vermutlich mitbekommen. Am Montag nach der Europawahl wurde beschlossen, Maximilian Kra nicht in die Delegation der AfD aufzunehmen.
Das ist praktisch, nur um es zu erklären, weil der Begriff vielleicht irgendwie verwirrend ist, das ist das, was im Bundestag oder im Landtag die Fraktion ist.
Genau, so
das
kann man das salopp sagen.
Das sind die Abgeordneten, die sich zusammengeschlossen haben.
Genau, also im Europaparlament gibt es Delegationen, das ist zum Beispiel jetzt eben die AfD mit ihren Abgeordneten. Und diese Delegation schließt sich dann wiederum einer Fraktion an.
Genau.
Mindestens 7 Länder, mindestens 23
Kann halt verwirrend sein, ne?
Kann verwirrend
sein. Diese Begrifflichkeiten,
ja. Aber Fakt ist, Kra wurde nicht aufgenommen in die eigene Delegation. Mhm. Und ich glaube, hier beginnt das Problem. Also, erstens, wer jetzt behauptet, er war immer gegen Kra, ja, warum wurde dann Platz 1 im Juli 2023 Magdeburg gewählt? Dann hätte man die Kritik früher anbringen
müssen. Zumal mit Unterstützung des Bundesvorstands.
Ja, zweitens, wenn man Kra absägen will, aus welchen Motiven auch immer, dann kann man das nicht am Tag nach der Wahl machen, also diese Zeitpunktfrage, wo wirklich das beste Ergebnis erzielt worden ist, das natürlich hätte besser sein können durch bessere Wahlkampfmanagement, durch besseres Krisenmanagement, durch besseres Miteinander der verschiedenen Parteiflügel etc. Aber dann kann ich diese Zeitpunktfrage nicht so angehen, weil das verwirrt nicht nur die Wähler, die Medien lachen, der politische Gegner lacht, die sogenannten Zeltpinkler im eigenen Lager lachen, weil die jetzt natürlich jetzt als innerrechten Machtkampf wahrnehmen. Da kämpft jetzt der rechte Kra gegen den rechten Aust, Höcke schweigt, Kubitschek schreibt, und alle anderen schauen zu und schlagen sich die Köpfe ein.
Und keiner traut sich vor allem, sich zu äußern von Parlamentariern.
Weil, glaube ich, auch die Lage eben sehr diffus ist. Und das ist der nächste Punkt.
Ja.
Es ist eben diffus. Und ich glaube, wir müssen einen Schritt zurücktreten. Und das habe ich ja gestern auch in einem Telegram-Beitrag gemacht, wo ich dann kritisiert worden bin, zum Beispiel eben den René Aust verschont zu haben in der Kritik. Aber wir müssen einen Schritt zurücktreten. In der Delegation haben 8 Personen gegen Kra gestimmt. Mhm. 3 enthalten und 4 für Kra.
Ja.
So.
Wobei die Enthaltung ja praktisch fast einer Gegenstimme gleichkommt, muss ich fairerweise sagen. Man kennt die Machtverhältnisse vorher.
Man kann auch sagen 8-7, dann wird es knapper. Also, aber das ist jetzt ein Deutungskampf. Das Entscheidende ist doch, dass offensichtlich, und das kann man relativ objektiv sagen, ohne jetzt pro Kra, pro Aust, pro Höcke, pro Kupala, pro Weil, pro wem auch immer zu sein. Man kann objektiv sagen, dass das, was da passiert ist, in der Partei nicht mehrheitsfähig ist. Aber in der Delegation mehrheitsfähig ist.
Ja.
Im Funktionärspool auf der zweiten Ebene vermutlich mehrheitsfähig.
Und zumindest
tendenziell.
Ja.
Aber im emotional aufgeweihten Beritt der Partei offensichtlich nicht.
Und bei durchaus auch nennenswerten Teilen der Landtagsabgeordneten nicht.
Auch nicht, gerade im Osten, aber auch
Stichwort,
in Bayern.
Stichwort Urban, genau. Was mich sehr überrascht hat. Stichwort aber auch Christoph Berndt.
Stichwort Bayern. Wir dürfen nicht nur auf den Osten schauen. Wir müssen auch sehen, nee, Bayern als großes Westflächenland, auch dort Unmut. Aber worauf ich hinaus will ist, die AfD hat immer gesagt, die jetzige EU-Delegation muss so arbeitsfähig werden, dass sie die Fehler der letzten Delegationen, diese Chaos-Delegationen mit Austritten, mit Ausschlüssen etc. überwindet. Was aber jetzt passiert, ist das Gegenteil. Die Delegationen der AfD in Europa sind immer daran gescheitert, dass sie sich von der Parteirealität entfremdet haben. Die Akteure in
Brüssel. Eigener Kosmos sozusagen.
Eigener Kosmos. Brüssel, man kennt diese Floskel, ja, Brüssel ist eine eigene Welt, ist ein eigener Kosmos. Aber das ist passiert, die Leute waren nicht geerdet, die waren nicht verwurzelt in Partei und Vorfeld, sondern die haben sich entfremdet von diesen Strukturen, von diesen Zusammenhängen und haben eine eigene Welt für sich geschaffen. Wesentlich verantwortlich natürlich auch Leute wie Christine Andersson, die jetzt auch wieder eine Rolle spielt. Und was passiert? Am ersten Tag nach der europäischen Wahl, oder EU-Wahl besser gesagt, Entschuldigung.
Knallt's
wieder, ja. Und es passiert wieder, dass die Delegation nicht das tut, was die Partei Basis erhofft. Also keimt hier schon wieder der neue Konflikt Brüssel gegen Partei immer hoch.
Noch gegen Basis, um diesen blöden Begriff mal zu verwenden, aber es ist so.
Genau. Na? Und man muss jetzt irgendwie rauskommen aus der ganzen Sache. Und ich muss, ein letzter Satz noch zu dem Thema.
Bitte, bitte.
Ich glaube persönlich, ich weiß natürlich nicht, weil ich da ja nicht involviert bin und nicht involviert werde, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass René Aust allein auf die Idee kam, das zu tun. Und was mich vor allem verwundert, weswegen ich gestern auch diesen Telegram-Post unter anderem abgesetzt habe, was mich verwundert ist, dass sich der Hass jetzt nur auf Aust Bahn bricht, teilweise auch in einer Form, wie es dem Kralager massiv schadet, bei allem Respekt.
Ja, das ist das, was die Leute nicht verstanden haben. Das
versteht niemand. Und ich verstehe aber auch nicht, warum nicht der eigentliche Antragsteller Krah nicht aufzunehmen, Professor Hans Neuhoff, der im Übrigen derselbe Akteur ist, der in Nordrhein-Westfalen die Parteirechte zerschießen will, der Matthias Helfrich aus der Partei ausschließen will, unter Antifa-Argumentationsweise, unter Nennung antifaschistischer Quellen. Dieser Hans Neuhoff hat das initiiert, mit Christine Andersson. Und Aust ist, nach meinem Dafürhalten, eine unglückliche Gestalt. Er hat vermutlich auch durch einen konstruktiven Ehrgeiz, der vielleicht dann etwas überschäumt ist, hat er sich benutzen lassen von Spielern, die jetzt die Kritik nicht abbekommen.
Also du siehst es wirklich so, ich möchte diesen Begriff auf ihn nicht anwenden, weil ich gegen den Mann persönlich nichts habe. Also im Sinne von, ich kann nichts persönlich Negatives gegen ihn vorbringen, vollkommen egal, was er jetzt politisch erstmal tut. Ja, das, glaubst du wirklich, er ist einfach nur so eine Art Puppe?
Ich glaube, also Puppe wäre zu viel.
Das würde deswegen sage ich es ja.
Genau, also, das würde ihn natürlich von der Verantwortung komplett entlasten.
Genau.
Das kann man meiner Meinung nach nicht tun. Was man aber schon sehen muss, ist, wir gehen mal einen Schritt nochmal zurück. Es war völlig klar, in verschiedenen Flügeln der Partei, und es war Maximilian Krah auch bekannt, dass der neue Delegationsleiter eher Aust werden soll als Krah.
Nicht eher, es war klar.
So, und
es wussten alle.
Soweit mir berichtet worden ist, sowohl aus dem Pro-Krah-Lager als auch aus dem Krah-skeptischen Lager, war es durchaus Maximilian auch bewusst, dass es so ist.
Ja, natürlich. Wir müssen da ja nicht drum herum reden, dass Krah selbstverständlich, nachdem er diese Nachricht erhalten hat, dass es da jemanden gibt, der von einer nicht unerheblichen Zahl von Leuten statt ihm unterstützt wird, hat er natürlich aufs Gaspedal getreten. Was auch vollkommen verständlich ist. Das heißt, er hat das sogenannte Vorfeld, was leider Gottes in dem Zusammenhang manchmal missbräuchlich verwendet wurde, aber egal. Er hat sich logischerweise in Medien platziert, in rechten Medien. Und das ist vollkommen legitim für jemanden, der lange Zeit der Spitzenkandidat war oder Spitzenkandidat eigentlich ist und der sich natürlich zu Recht erhofft hat, der Kopf in Brüssel zu sein, zumal er ja da schon war und sich auskennt. Dass er dann aufs Gas getreten hat und gesagt hat, ich gehe jetzt in verschiedene rechte Medien und ich brauche die Unterstützung des Vorfelds, das ist ja nichts, was sozusagen geheim wäre. Das heißt, er hat bis zuletzt natürlich schon versucht, auch wenn das von anderer Stelle bestritten wird, wieder Delegationsleiter zu werden. Nur ich glaube, es war ihm relativ bewusst, du sagst es und wir wussten es auch. Ich meine, man soll ja nicht so tun, als wären wir beide jetzt schlecht informiert. Das wäre ja auch Quatsch. Es war relativ klar, dass es René Aust werden wird. Und zwar nicht erst seit gestern. Das heißt, wenn man in bestimmten Kreisen dieses Wort Verräter verwendet und sagt, der hat im letzten Moment den Krah geköpft. Nein, das ist eine Sache, die war Leuten, die halbwegs informiert waren, und dazu zählen selbstverständlich auch Journalisten und Co., ja, lange Zeit klar.
Genau.
Und wer aber was anderes erzählt,
das genau, ist
Quatsch. Aber es geht, und ich will den Aus jetzt deswegen nicht freisprechen, nee,
völlig falsch verstehen. Aber es geht ja vor allem um eine Stilfrage und um eine Sinnfrage.
Ja, absolut.
Die Sinnfrage ist die: Kann man einen Spitzenkandidaten, der am Abend vorher bei Jungwählern 17% geholt hat, bundesweit 15,9, trotzdem auch mitverantwortlich dafür ist, dass die Partei ihr objektiv bestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl erzielt hat, kann man das wirklich dem Wähler verkaufen, den ohne große Erklärungen und ohne große Sinnstiftung am Tag danach nicht mal in Delegation zu lassen?
Nein,
ich kann glaube,
man nicht.
Selbst wenn man sagt, man hätte Krah maßregeln wollen, aus welchen Motiven auch immer, das bewerte ich jetzt nicht, jetzt erstmal. Dann muss man trotzdem sagen, die Art und Weise, das geht nicht.
Das geht
nicht. Man kann nicht das, wie Neuhoff und Andersson es gemacht haben und leider eben auch René, das geht so nicht. Das ist schlechter Stil und das hilft Krah jetzt auch.
Aber was haben die sich denn dabei gedacht?
Ich glaube, das wird ein Bumerang. So,
ja.
Das wird Krah helfen. Die Parteibasis ist jetzt mobilisiert. Ich glaube, es wird am Parteitag wird's, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, wird es eine große Resolution geben, von den Ostlern, aber auch von Bayern etc., die klar sagen, die Delegation soll vom Parteitag auch dazu aufgefordert werden, Krah wieder in die Delegation aufzunehmen. Man muss jetzt irgendwie, man muss jetzt eine Lösung finden, ohne dass das Porzellan für die nächsten 5 Jahre zerschlagen ist. Weil die Delegation ist jetzt gewählt worden erst letzte Woche und jetzt ist schon wieder alles in Scherben. Das kann nicht sein. Das ist reiner Wahnsinn. Und es wird keine Ideallösung geben, weil dafür jetzt zu viel passiert ist und auch zu viel Mist passiert ist.
Ja.
Aber ich will noch mal kurz nur erwähnen, das geht nicht. Und das Schlimme finde ich, dass sich jetzt alles auf Aust kapriziert deswegen, weil er das trotzdem nicht intrinsisch von sich alleine gemacht hätte, wenn er nicht die Rückendeckung gehabt hätte von zum Beispiel Neuhoff, der alles angestoßen hat, und von Anderson, die ja in der letzten Chaos-Delegation schon immer für das Chaos mitverantwortlich war.
Aber da würde wer anders jetzt sagen, warum hat er nicht verzichtet?
Ja, das ist eine Frage, die ich nicht weiß. Da muss sich eigentlich René Aust erklären, nicht Philipp Stein oder Benedikt Kaiser und auch nicht Maximilian Krah und auch nicht andere Leute. Björn Höcke oder so und sonst wer, das muss René Aust beantworten. Ich glaube persönlich, das ist meine subjektive Einschätzung, da werde ich wieder viele Leute verärgern, aber das ist halt so dann. Ich glaube, dass Aust die Tragweite dieser Entscheidung, die Neuhoff und Anderson eingefädelt haben, nicht überblickt hat, dass er die Folge nicht überblickt hat. Er stand noch nie im Sturm. Wer René Aust nicht kennt, ein sehr solider Sozialreferent in der Thüringer AfD-Fraktion gewesen, kam aus NRW dorthin.
Pressereferent.
Pressereferent, dann Landtagsabgeordneter und dann neuer Stern am Himmel von verschiedenen Strömungen innerhalb der Partei. Nicht der Höckemann, sondern nicht nur auch von anderen Strömungen unterstützt worden. Und dann kam er jetzt eben auf Platz 3 bei der Europawahl und ist jetzt die neue Nummer 1. Erstmal, ob das ewig hält, man mag es ja mittlerweile zu bezweifeln, weil er musste so ein richtiges Feuer noch nie aushalten. Ich bin der Meinung, dieses vulgäre Feuer, das verletzt nicht nur aus, das verletzt jedwede Parteiauseinandersetzung, das verletzt auch den Umgang miteinander.
Das wird vor allem Krah auf die Füße fallen.
Da ist ja schon passiert, dass die Leute dann sagen, dass einen Leute ansprechen und sagen, na Mensch, ich bin ja für Krah, aber was ist denn da los? So, naja. Aber gut, dazu dann. Der Punkt ist der, ich glaube, Aust wurde vermutlich dann auch von seiner eigenen Wahrnehmung von sich selbst vielleicht ein bisschen übervorteilt und hat nach den Sternen gegriffen, wo vielleicht eine Erdung sinnvoller gewesen wäre als der Flug zu den Sternen oder der Griff nach den Sternen. Zumal er jetzt eben all das abbekommt, was andere initiiert haben. Das heißt, er ist eigentlich ein bisschen auch politisch jetzt verbrannt, weil die Situation, wie will er sie lösen? Wenn er zurücktritt, Wahnsinn. Wenn er weitermacht, dann wird es jetzt 5 Jahre schwelen. Normalerweise müssten er und Krah, und das wäre eigentlich die beste Wendung, normalerweise müssten er und Krah gemeinsam eine Lösung finden, sich wieder in die Augen schauen und dann irgendwie.
Ich weiß gar nicht, ob es zwischen den beiden so böse aussieht. Das ist ja das Interessante.
Tja.
Ne? Oder ob das Ding ist, ich meine, um das auch nochmal aufzugreifen, weil das in der Presse groß Thema war, René Aust hat sich einen Bärendienst mit seinem Twitter Post erwiesen, dass er sich dazu äußern wird. Und da muss ich ihn aber ausnahmsweise einmal schützen. Es wurde ihm von prominenter Stelle, ich sag mal vorsichtig, untersagt. Ich möchte nicht sagen von wem, aber es wurde ihm von sehr prominenter Stelle untersagt, sich zu äußern oder sehr eindringlich nahegelegt. Und da hat man ihn wirklich richtig in die Pfanne gehauen. Also er hätte sich geäußert. Wie er sich geäußert hätte und ob das ihm geholfen hätte, das mag bezweifelt werden.
Ja,
oder was heißt, das mag bezweifelt werden.
Aber als Ankündigungslord
hätte es durchziehen müssen. Und da haben auch viele Leute, die eher so pro René Aust waren oder zumindest Anti-Bashing gesagt, Alter, salopp gesprochen, so ging's nicht. Gut, Benedikt, wir müssen trotzdem fortfahren. Ich will vielleicht noch hinzu. Wir bleiben schon bei dem Thema, aber müssen ein bisschen. Ich wollte noch sagen, man muss natürlich auch sehen, es gibt eine Bundesführung. Weidel und Chrupalla, man darf sie jetzt nicht schonen in dem Gespräch. Die größte Krise, die ich eigentlich sehe an der ganzen Sache, und du hast es ja eingangs schon projiziert, sozusagen auf den ganzen Wahlkampf, diese Schwäche. Da knallt's wie die Hölle in der eigenen Gruppe. Irgendwie in der eigenen Partei. Und was wird gemacht? Irgendwelche Russland-Friedensresolutionen, irgendwelche Pressemitteilungen zu irgendwelchem Zeug, was gerade kein Mensch interessiert, weil nur Aust und Krah in der Presse sind. Da kommt keine richtigen Statements, da wird nicht durchgegriffen, da ist keine Kontrolle da. Man muss sich vorstellen, Tino Chrupalla ist ja als einer der Bundeschefs aus Sachsen. Und er ist ja in Sachsen auch relativ beliebt, also zumindest da, wo er herkommt. Und der eigene Landeschef aus Sachsen stellt sich auf die Seite von Krah, was ich ihm wohlgemerkt jetzt nicht böse anlasten möchte, sondern Da hat er das schon mal nicht im Griff. Weidel ist bekannt, mag Krahi nicht. Chrupalla hat meiner Ansicht nach, das sage ich sehr deutlich, ein bisschen Schiss vor ihm. Also in der Hinsicht könnte eine Gefahr sein. Man muss natürlich fairerweise auch sagen, aus Blick eines Vorstands ist jemand, der immer wieder sozusagen in die Presse gerät und das nicht nur mit guten Dingen, natürlich immer eine Gefahr. Du willst in so einer Partei Ruhe haben im Wahlkampf, du willst nicht, dass einer ausschert. Das heißt, ein bisschen muss man auch Verständnis haben für eine Führung, die am Ende dafür zuständig ist, dass der Laden nicht in die Luft fliegt. Und die werden natürlich auch von allen Seiten angerufen. Der Grat hat wieder das gemacht, der hat das gemacht, das geht doch nicht, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Das heißt, man, jeder, der da das Maul aufreißt gegen den Bundesvorstand, und das tun wir ja auch, der muss sich das zumindest trotzdem immer vor Augen halten. Eine Führungsposition ist was anderes wie ein Twitter-Account. Ja? Das heißt, die haben es schon schwer. Das spricht sie aber gerade nicht von der Verantwortung frei, Ruhe in den Laden zu kriegen, indem man halt durchgreift, indem man halt Gespräche sucht, indem man halt sich nicht an solchen Intrigengeschichten vor allem beteiligt, Leute ausbotet, sondern indem man eine vergleichsweise neutrale Ansprechstelle ist, die den Eindruck erweckt, für alle Gliederung der Partei zumindest erstmal zugänglich zu sein. Und das ist nicht passiert. Das heißt, wir haben es im Grunde genommen, wie du schon sagtest, so wie im Wahlkampf, jetzt auch mit dieser Delegationsfrage, mit einer eklatanten Führungsschwäche zu tun. Und leider Gottes, und das sage ich auch nochmal dazu, in Richtung bestimmter sehr prominenter Politiker, nicht nur Führungsschwäche des Bundesvorstands, sondern auch andere Autoritäten in dieser Partei, die Möglichkeit hätten, ein Machtwort oder zumindest ein großes Wort zu sprechen, die sich leider Gottes vornehm zurückhalten.
Ja, weil das Kind ist ja jetzt im Brunnen gefallen. Die Frage ist, wie kriegt man es wieder raus? Langfristig ist die Antwort klar. Man braucht eine Strukturreform, man braucht, ich habe es vorhin angesprochen, man braucht einen Generalsekretär, man braucht einen eisernen Besen, man braucht Hierarchie, Ordnungsbewusstsein und Disziplin, ja. Was im Übrigen für eine rechte Partei eigentlich selbstverständlich sein sollte. Tja. Aber da sagen ja gewisse Teile im Bundesvorstand dann, ja, man ist ja keine stalinistische Kaderpartei oder sonst irgendwas. Naja, es gibt halt noch irgendwo einen Zwischenbereich zwischen totalitärem Schwachsinn und einer gesunden Hierarchie und einem gewissen Ordnungsgefüge.
So müsste man ja die Geschichte erstmal kennen.
Ja, abgesehen davon. Ja. Aber das führt zu weit, das wäre ein eigenes Thema. Der Punkt ist der, man hätte Krah auch einhegen können, wenn man das wollen würde, ohne ihn so zu demütigen. Ich fand's auch, ich verwende den Begriff sehr ungern, weil der linksliberal konnotiert ist, aber ich fand's auch menschlich einfach falsch, wie da mit Krah umgegangen worden ist am Montag. Das hat man ihm auch angesehen. Ich muss auch sagen, seine Reaktion bewundere ich, wie er dann auch vor der Presse stand und mit einem gewissen Keck und einem gewissen intellektuellen Esprit auch reagiert hat. Aber man muss natürlich schon feststellen, dass wenn man mit Parteileuten spricht, egal ob die sich in Anführungszeichen pro oder anti Krah äußern, man stellt fest, es geht beim Krah-Konflikt nicht um diese großen vermeintlichen Skandale wie Potsdam, Huawei oder sonst was. Immer wieder fällt eben so Dinge wie fehlende Mannschaftsfähigkeit, er hat bei Jung und Naiv sich nicht ans Parteiprogramm gehalten, er würde sich an Absprachen nicht halten, er wäre organisatorisch schwach. Diese Kritikpunkte kann man ja ernst nehmen, die kann ich nicht alle einzeln beurteilen, weil ich in der Partei nicht mit zusammenarbeite, weil ich kein Parteifunktionär bin. Aber selbst wenn diese Kritik zutrifft, und ich kann es mir ja sogar vorstellen, dann gibt es ja trotzdem die unfassbaren Stärken, die er hat. Und ja. Dann muss ich eben auch als Parteiführung in der Lage zu sein, eine Person da zu platzieren und da einzubinden und mitzunehmen, damit die Stärken gestärkt werden und die Schwächen abgefedert werden. Dafür ist ein Parteigefüge und eine Hierarchie da. Und deswegen glaube ich, dass sich das, ich habe es ja erwähnt, noch als Eigentor erweisen wird. Ich glaube, dass die Entscheidung, Krah nicht in die Delegation aufzunehmen, auch bei Vlaams Belang oder bei anderen Kräften in Europa zwar auf Zustimmung stoßen mag. Das Entscheidende ist aber erstmal, und das kann man bewerten, wie man mag, aber es ist so, das Entscheidende für die Partei ist die Partei. Und wenn in der Partei die Stimmung so ist, und so nehme ich das zumindest wahr, in der relativen Mehrheit, keine absolute Mehrheit, aber in der relativen Mehrheit, dass die Leute sagen, man kann Krah nicht so demütigen, dass man den allen Ernstes in die Delegation aufnimmt und anstatt einfach eine Lösung zu finden, für die man hätte sich an den Tisch setzen müssen. Es gab so viele Klüngeleien im Vorfeld, aber offensichtlich, sage ich mal ganz vorsichtig, haben sich ja auch Protagonisten des sogenannten Putsches nicht unbedingt an die Vorabsprachen unbedingt in der Form gehalten. Und wer lacht jetzt? Es lacht die linksliberale Einheitspresse, es lachen die linksliberalen Einheitsparteien, es lachen die sogenannten Zeltpinkler, es lachen Leute wie die Junge Freiheit, die eigentlich Leute wie Krah schon immer wegsehen haben wollen. Ja. Es lachen die Leute, die jetzt sehen, dass sich da die Parteirechte gegenseitig angreift und Vorwürfe macht, anstatt Lösungen jetzt zu suchen. Weil, wie gesagt, Kind ist im Brunnen gefallen, wir müssen es wieder rausziehen. Egal, was passiert ist und egal, wer jetzt schuld daran ist, dass das Kind erstmal im Brunnen geflogen ist. Das muss man klären, klar, aber erstmal ist jetzt Problemlösung angesagt. Und da glaube ich, es wird nicht möglich sein, eine AfD in Europa jetzt zu formieren, in der Graf 5 Jahre lang jetzt geschnitten wird. Also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass sich René Aust und andere damit einen Gefallen tun. Ich bin mir ganz sicher, dass konstruktive Kräfte aller Seiten jetzt sich die Köpfe zusammenstecken und es qualmt und es qualmt und es qualmt. Und ich hoffe, dass dann irgendwann weißer Rauch hervorsteigt und man sagt, Habemus Friedenssolution.
Also du glaubst, er kommt wieder rein?
Ich glaube nicht, dass es morgen passiert, aber ich glaube, man wird einen Weg finden müssen, dass alle Seiten ihr Gesicht wahren, dass keine Seite ankündigt, die andere Seite zu vernichten, sondern dass wirklich auch über den Druck aus den Landesverbänden eine solidarische, kämpferische Lösung gefunden wird und keine Vernichtungslösung.
Daran siehst du aber, dass viele Leute nicht verstanden haben, wie Parteipolitik funktioniert. Und Parteipolitik meine ich hier nicht positiv, sondern sehr, sehr negativ. Aber man muss eben anerkennen, wie sie funktioniert. Und sie funktioniert nicht so, dass irgendwelche Medien, die sonst meinetwegen gute Arbeit leisten, irgendwelche Unterschriften sammeln und Resolutionen machen und irgendwelche Leute rund um die Uhr im Internet hängen und Kommentare schreiben. Ich habe das eingangs ausgeführt und ich möchte es an der Stelle auch nochmal erwähnen. Das ist kein sogenannter Disrespect gegen die Arbeit, die dort auch geleistet wird. Stichwort Influencer, Stichwort und so weiter, ja. Aber am Ende wird das nicht darüber entscheiden, ob Grah wieder reinkommt. Und jeder, der sich das vorspielt, der spielt sich eben was vor. Es wird nicht darüber entschieden, ob Grah diese Delegation zurückkommt, indem man René Aust irgendwie vernichtet oder was auch immer. Wenn der Typ will, weißt du, was der macht? Der sagt, zieht am Finger. Ich sitze jetzt hier in Brüssel, ich habe mein Geld, ihr kriegt mich hier nicht weg. So, Feierabend. Klar kannst du den beleidigen, klar kannst du Rachesucht stillen, mach halt sozusagen, sag ich mal, ne? Aber es wird Grah nicht helfen, es wird eine andere Lösung finden, die hoffentlich dann auch heißt, Grah ist zurück in der Delegation und vielleicht spielt er auch dann wieder eine große Rolle.
Ja.
Dazu ist er irgendwie gemacht, er ist kein Hinterbänkler, ganz klar. Fakt ist, dass ihm bestimmte Leute damit nicht helfen und die können jetzt nach dem Podcast schimpfen, wie sie wollen. Es interessiert dich nicht, es interessiert mich nicht und es interessiert auch niemand anders im Grunde genommen. Ja. Und
es interessiert auch überhaupt nicht die Delegierten X, also Twitter.
Ja.
Twitter ist nicht der Parteitag und deswegen funktioniert das nicht.
Du kannst dann natürlich irgendwie Stimmung versuchen mit zu beeinflussen.
Es werden alle Seiten Kompromisse machen müssen und das ist ja eine Floskel, aber die Floskel ist leider wahr. Oder was heißt leider, sie ist wahr. Und auch Grah wird Kurskorrekturen vornehmen müssen oder Verhaltenskorrekturen vornehmen müssen. Aust und Co. müssen aber auch ihre Fehler eingestehen und was ändern, gründlich ändern. Und wenn am Ende zum Beispiel, das sage ich jetzt einfach mal salopp, wenn am Ende dann die Lösung steht, dass eben weder Grah noch Aust die Delegationsleiter sind, sondern dass es eben ein Thomas Fröhlich macht, ein Alexander Jungblut oder wer auch immer, dann ist das so. Oder mit Bosdorf, dann macht es halt eine Frau und bringt da familiäre Ruhe rein. Nein, also Spaß
beiseite. Ja, ich verstehe das schon,
klar. Egal welche Namen, aber dann, wenn sich Aust desavouiert hat durch sein Tun, durch seine Kollaboration mit den eigentlichen Kerntreibern, nämlich Andersson und Neuhoff, bitte das alles nicht vergessen, Hans Neuhoff und Christine Andersson. Wenn die beiden können meiner Meinung nach, also weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, mit denen weiter vertrauensvoll zusammenarbeiten, das wird eine schwierige Herausforderung für alle Seiten. Aber Grah und Aust sind meiner Meinung nach beide für die Delegation wichtig. Das sind unterschiedliche Typen. Die haben ihre Stärken und Schwächen. Ich würde sagen, Grah ist eine impulsivere, intellektuellere, polarisierendere, mobilisierendere Figur. Aust ist ein ruhiger, sachlicher Arbeiter, der vielleicht jetzt ein gewisses kleines Ego-Problem hatte, diplomatisch formuliert. Aber jeder hat seinen Platz. Und ich glaube, dass die Lösungen gefunden werden. Die Lösungen sind vielleicht schmerzhaft für alle, aber sie müssen gefunden werden. Und dann muss man aber eben sagen, wenn sich die Seite verbrannt hat, gut, dann kommt halt jemand anders ran. Um erstmal wieder Ruhe reinzubringen und in 1, 2, 3 Jahren, wir wissen alle, in der AfD ist ein Jahr gefühlt 5 Jahre.
Naja. Wie
ist es mit Hundejahren? Hunde 7?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Aber wir wissen, AfD-Jahre sind auf jeden Fall Hundejahre. So. Und Das ist wichtig zu sehen ist, glaube ich, der Parteitag darf auch nicht, sofern er stattfindet, darf eben dann auch nicht in einem gegenseitigen Massaker enden, weil dann ist man wirklich wieder zurück in den Meutenzeiten, in denen ja auch, und das darf man eben auch nicht vergessen, in denen ja auch einige Kräfte die AfD wieder sehen wollen. Mhm. Und das ist mein Schlusspunkt zu diesem Thema, vorerst. Die wirklichen Konflikte in der Partei, nämlich die Konflikte zwischen denen, die eine grundsätzliche Rechte wollen und denen, die eine transatlantische neokonservative Rechte wollen. Stichwort Martin Vinzenz in NRW, Kai Gottschalk, Lambrou in Hessen, Hamburg und so weiter und so fort. Diese Kräfte sind ja bei Grah gegen Aust gar nicht involviert, weil die weit, weit links von beiden Kräften stehen.
Naja.
Und wenn jetzt Austlager, in Anführungszeichen, wirklich jetzt sehr schematisch ausgedrückt, wenn das sogenannte Austlager und das sogenannte Krallager sich jetzt zerfleischen, profitiert davon nicht die Parteirechte in Gänze und die Parteimitte, sondern das parteilinke Lager, nämlich die Hardcore-Liberalen, all die Meutnianer, die jahrelang jetzt etwas stiller waren als sonst, weil sie wissen, ihre Zeit kann kommen, wenn andere Fehler machen. Und man sieht
was ja, jetzt passiert
was ist. Jetzt passiert ist. Und das ist das Schlimmste. Und deswegen, und jetzt schließt sich der Kreis, deswegen habe ich gestern auch noch mal in dem Posting deutlich gemacht, dass es hier um viel mehr geht als um Aust.
Aber du hast ihn nicht genannt, Benedikt.
Ich habe ihn nicht genannt. Ja, das ist ja die Quintessenz dessen. Weil man mal wegtreten muss von dieser einen Person und hinschauen muss, wo sich die großen Linien vollziehen. Die großen Linien vollziehen sich bei der Bundesvorstandsneuwahl, wo die Meutenkräfte weiterhin gewählt werden sollen. Wo, ja. Wo die auf jedem Personaltableau stehen. Ne? Roman Reusch, wie sie alle heißen. Hütter, Böhringer, die stehen alle wieder drauf. Das ist doch das Unfassbare. Dass diese Partei nicht lernt aus Fehlern, dass es keine Fehlerkultur gibt, dass es keine Korrekturen gibt, dass die Generallinie nicht Professionalisierung, Modernisierung und Gemeinschaft heißt, sondern, ja, wir machen es erstmal weiter so wie bisher, weil unter Meuthen war es ja noch schlimmer. Es war unter Meuthen schlimmer, aber das heißt doch trotzdem nicht, dass man nicht nach vorne schauen muss. Dass man nicht schauen muss, wo kann man Dinge verbessern. Man muss, das sagt der Volker Braun immer so, man muss die Pflicht erfüllen, ne, das ist die, und dann kommt die Kür. Dann muss das kommen, was eigentlich erst wirklich die Politik ausmacht, das nach vorne Preschende. Und deswegen glaube ich, dass die gutmeinenden Kräfte, ob die mit Aust halten, mit Krah halten, mit Björn Höcke halten, mit Christoph Berndt halten, mit René Springer halten, mit Sebastian Münzenmeier halten, egal mit wem sie es halten, die müssen einfach, meiner Meinung nach meinem ganz privaten, subjektiven Dafürhalten, privat ist es nicht, aber subjektiv, die müssen endlich verstehen, dass die Schnelllebigkeit der AfD-Entwicklungen bedeutet, dass es jederzeit ein Rollback geben kann zu einer Politik, für die sinnbildlich eben Menschen wie Martin Vinzenz stehen. Und das ist meiner Meinung nach noch fataler als Meuthen 2018, weil Meuthen 2018 in seiner Zeit heraus verständlich war.
Ja, absolut.
Aber 2024 ein solcher Rollback in der Polykrise, in der Konvergenz der Krisen, wie auch immer man das nennen möchte, in dieser Dauerkrise des Establishments, brauchen wir eine dynamische, professionelle, starke Rechtspartei und keine CDU 2.0, FDP 2.0 mit ein bisschen Islamhass.
Die sich aber wenigstens nicht zerstreiten.
Ja.
Aber Stichwort Einigkeit, Benedikt, da sind wir. Da habe ich noch eine kleine Abschlussfrage, die uns auch zum Thema Frankreich nochmal führt. Dieses Argument, Krah sei fallen gelassen worden von der Delegation, wir haben es eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, weil man sich den Franzosen, es hat ja in den letzten Tagen eine Art wahren Franzosen-Hass schon fast gegeben im Internet von wegen Le Pen und die Pfeifen. Und da will ich, gibt es beispielsweise so einen Anwalt aus Freiburg, der dann sagt, die Pfeifen nach der, die tanzen nach der Pfeife von Le Pen, jetzt geben uns die Franzosen schon vor, wen wir haben dürfen. Sind wir doch mal ganz ehrlich, das Le Pen-Thema, das Idee-Thema hat eine kleinere Rolle gespielt. Die große Rolle haben interne Machtkämpfe gespielt, wie immer bei solchen Entscheidungen. Und das kann man, glaube ich, auch kritisch sagen, dass, ich sag mal, Krahlager hat es geschafft, das als so eine Art Griechen vor den Franzosen zu branden. Und sicherlich spielte das auch eine gewisse Rolle bei einigen, also kann ich mir gut vorstellen, aber es hat nicht die Hauptrolle gespielt. Das darf man sagen. Jeder, der das Ohr an der Partei hat, der weiß das auch. Dass das im Internet anders kolportiert wird, ist eine andere Frage. Das ist im Grunde genommen zu, sagen wir mal, 70% eine Art Werbegag. Ja? Wir wären aber trotzdem da beim Thema. Du hast die Idee bereits genannt, die einzige wirklich rechte Fraktion im Europaparlament. Was tut sich denn da überhaupt? Also erstens, was hat sich in Richtung AfD getan? Kommen die irgendwann wieder rein dort? Was denkst du?
Also,
und zweitens, was ist in Frankreich los?
Ja, Thema für einen eigenen Podcast. Also erstmal muss man sagen, ja, natürlich ist Maximilian Krah nicht der Grund dafür, dass die AfD aus der Idee ausgeschlossen worden ist.
Er
ist ein Anlass, aber kein Grund.
Ja.
So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es ja Bemühungen gibt, jenseits der Idee und über die Idee hinausgreifend, eine große rechtskonservative Mitte-Rechts, wie auch immer man das nennt, Allianz zu schmieden von Orban, der durch den EVP-Verlust fraktionslos wurde, über Vox in Spanien, eine Hardcore-pro-transatlantische neokonservative Kraft, über Wilders, Niederlande, über FPÖ, aber auch über Vlaams Belang hinaus, also eine riesengroße, starke Mitte-Rechtskraft. Und da hat Le Pen schon frühzeitig den Schluss gezogen, dass ein AfD da nichts verloren hat. So. Mhm. Weil das natürlich auch gewisse Kräfte nicht wollen, die eine transatlantische, melonisierte Rechtsfraktion wollen.
Du denkst, es liegt daran, ja?
Interessant. Auch daran. Man muss dazu sagen, Le Pen ist nicht transatlantisch. Le Pen ist auch nicht hardcore radikal-liberal. Aber sie hat gesehen, dass man damit eben zu einem Art Regierungserfolg kommt. Stichwort Wilders, Stichwort Meloni, die ja mit einem transatlantischen und marktradikalen Kurs es durchaus geschafft haben, in Regierungsverantwortung zu kommen. So. Und Le Pen hat jetzt nur noch eine Möglichkeit. Sie will 25 Präsidentin werden. Jetzt gibt es in Frankreich Neuwahlen. Und jetzt sieht sie eben die Möglichkeit, wenn sie sich vom rechten Rand trennt, dass sie Richtung Mitte Geländegewinne erzielen kann. Und jetzt muss man dazu natürlich wissen, dass es nicht wie in Deutschland ist, wo ja die CDU-CSU von der Krise der Ampel profitiert und bei 30% steht, sondern in Frankreich ist es so, dass das Mittelspektrum, also die Christdemokraten wären es bei uns, durch die Republikaner formiert werden. Mhm. Also
wer Sarkozy.
Sich noch erinnert, Chirac, dann Sarkozy, die haben sich mehrfach umbenannt, das ist in Frankreich nicht unüblich, aber es ist im Endeffekt die Gaullisten, die Postgaullisten, also die Wertkonservativen.
Zentristen,
Liberalkonservative. Ja. So. Und diese Republikaner, ungefähr 10% der Sitze in der Assemblée Nationale, in der Nationalversammlung in Frankreich, diese Republikaner flirten mit Le Pen. Dafür wollen die aber keinen rechten Flügel. Man muss dazu erstmal sagen, es gibt in Frankreich das Mehrheitswahlrecht. Das ist eben nicht wie in Deutschland das relative Verhältniswahlrecht, wo man eben angesichts seiner 20% Stimmen dann auch ungefähr 20% der Sitze im Parlament hat, sondern in Frankreich ist es so, es gibt das Mehrheitswahlrecht. Also du musst 50+1 im Wahlkreis erzielen, um den Sitz zu bekommen. Dadurch gibt es oft Listenbündnisse, also zum Beispiel auf der linken Seite kandidieren 5 Parteien dann auf einer Liste unter Federführung einer Partei, aber es sind dann 5 Parteien irgendwie so. Auch rechts gab es das immer wieder. Und das soll es jetzt eben wieder geben. Und Le Pen arbeitet im Hintergrund schon länger, offiziell jetzt konkret, seit einigen Tagen, an einer Einheit der Rechten. Das nennt sie, oder Union der Rechten nennt sie das, ne? Und diese Union der Rechten hat folgenden Hintergrund. Es sind 2025 Präsidentschaftswahlen. Le Pen verfügt über einen Wahlsockel von 30% Wählern. Das reicht aber eben. In Deutschland wäre das krass, die AfD würde mit 30% im Bundestag die Republik zum Tanzen bringen. In Frankreich reichen 30% nicht, weil man eben dann in der Stichwahl trotzdem verliert. Dann holt man halt 40 in der Stichwahl. Klingt geil, aber hilft nichts. So. Und jetzt ist es so, dass 25 die Wahl ist und es gibt jetzt 24 Ende Juni, Anfang Juli die Neuwahl der Nationalversammlung. Le Pens Ziel ist es, dass Bardella, der Spitzenkandidat des Rassemblement National in Europa, Ministerpräsident wird und sie dann 25 Präsidentin. Dafür braucht sie die Einheit der Rechten. Was heißt aber Einheit der Rechten für sie? Was erstmal ja schön klingt, Union der Rechten. Sie will gemeinsam mit Republikanern eine Allianz bilden und mit Teilen von Reconquête, der Zemmour-Partei. Jetzt knallt es in allen drei Parteien. Vor allem bei den Republikanern und bei Reconquête. Bei den Republikanern knallt es, weil der Parteichef, der Kopf der Partei, sich entschieden hat, mit Le Pen zu verhandeln und auch die Verhandlung zum Abschluss gebracht hat, positiv.
Stichwort Brandmauer.
Genau, Brandmauer ist weg. Jetzt wird aber in seiner Partei, Stand jetzt, Ereignisse sind ja noch offen, solange wir jetzt reden, ist noch alles offen, aber Stand jetzt will jetzt die Partei gegen ihn wiederum putschen und die Allianz zurückziehen. Aber es ist möglich, dass der sich durchsetzt, dann wird es halt ein paar Liberale geben, die sich abspalten und er führt dann die Mitte-Konservativen sozusagen in eine Allianz mit Le Pen. Rechts davon, für uns meiner Meinung nach und auch für unsere Zuhörer deutlich interessanter, passiert etwas bei Reconquête. Zur Erinnerung, Reconquête ist die identitäre Partei von Eric Zemmour, hat im Endeffekt 2 Hochburgen, einmal Paris, wo das dort noch vorhandene,
was nationale, Le Pen vermutlich fehlt,
nationale und identitäre Bürgertum sitzt und in Südfrankreich einige Bastionen in den traditionell starken rechten Gegenden im Hinterland von Nizza und ähnlichem. So, Reconquête hat bei der Europawahl 5,5% geholt, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, 5 Mandate. Erreicht gegen die 30 Mandate von Rassemblement National natürlich wenig, für eine solide Rechtspartei eigentlich trotzdem viel, aber die Unzufriedenheit ist da und was passiert ist jetzt passiert, Marion Maréchal, die Nichte von Marine Le Pen, die für Reconquête angetreten ist, die hat sich jetzt entschieden, Reconquête für Rassemblement National zu werben, also für die Union der Rechten.
Für eine andere Partei auf
Deutsch gesagt. Für ein anderes Parteibündnis. Zemmour hat bereit erklärt, selber nicht mehr zu kandidieren, wenn es der Einheit der Rechten dient. Mhm. Aber Bardella und Le Pen haben gesagt, es reicht uns nicht, wir können trotzdem nicht mit Reconquête zusammengehen. Daraufhin hat Marion Maréchal gesagt, naja, okay, aber dann gehe ich trotzdem zu Le Pen, weil Zemmour hindert uns zu sehr, der ist offensichtlich ein Problem in dieser Beziehung. Also man sieht, Le Pen hat nicht nur was gegen Kra, sie hat auch was gegen Zemmour. Und lange Rede, kurzer Sinn, Zemmour hat sich jetzt entschieden, aus der Partei Reconquête Marion Maréchal und die anderen drei Putschisten in Anführungszeichen zu entfernen aus der Partei. Die Zukunft der Partei Reconquête ist jetzt unklar, wie es weitergeht. Mhm. Auch dort werden jetzt Gespräche geführt. Fakt ist, von den 5 Europaabgeordneten, die jetzt für Reconquête eingezogen sind, sind 4 weg aus Reconquête. Eine Person ist noch da. Mhm. Das ist also, die Tendenz ist meiner Meinung nach, Tendenz Reconquête ist am Ende. Zumal auch die Kaderebene, das sind ja oft Leute, die von Le Pen enttäuscht waren und zu Zemmour und Marion Maréchal gewechselt sind. Philippe Bardon, früher Kader des Bloc Identitaire, der identitären Frühläufer oder Vorläufer der ersten Organisation dort, der ist von den Identitären zum Rassemblement National, vom Rassemblement National zu Reconquête und jetzt geht er vermutlich wieder von Reconquête zu Rassemblement National zurück mit Marion.
Das ist ja sehr sympathisch.
Ja, also es gibt da viele Bewegungen, aber ohne die jetzt im Detail zu beleuchten, die entscheidende Sache ist die, dass Le Pen wie Meloni letztendlich eine Allianz anstrebt oder eine Partei anstrebt, die das gesamte Lager der bürgerlichen Mitte bis zu einer gewissen rechten Grenze, das ist für sie dann wahrscheinlich Marion Maréchal, umfasst. Damit möchte sie dann sie nicht nur in die Wahlen zur Assemblée Nationale gehen, sondern auch in die Präsidentschaftswahl. Und ihre Hoffnung ist, dass sie dann eben diese 40%-Schallmauer durchbricht, Richtung 50 geht und dann eben das Land nach ihren Vorstellungen reformieren möchte. So, und auf der Strecke bleibt natürlich die grundsätzliche Rechte, die Zemmour-Rechte, wobei es an Zemmour auch genug Kritik
gäbe. Ich wollte gerade sagen.
Ne, braucht man nicht verherrlichen.
Ja.
Aber der Prozess ist natürlich ähnlich wie in Estland und ähnlich auch wie in anderen Ländern, dass das Establishment merkt, das Mitte-Konservative, also in Anführungszeichen konservative Establishment merkt, es zerbröselt, es verliert an Macht, außer in Deutschland, CDU, CSU ist ja gegen den Trend, sind die ja stark. Und dann sucht man sich neue Partner. Und Philipp Henn auf der anderen Seite, die sagt sich natürlich, na gut, wenn ich in die Mitte ausgreifen kann, komme ich aus dem Ghetto raus, wo sie auch nicht nur Unrecht hat. Also das ist ja auch ein wahrer Punkt. Das heißt also, es gibt jetzt überall haben rechte Kräfte, wir haben es ja vorhin am Anfang besprochen, überall in Europa oder fast überall in Europa haben rechte Kräfte oder rechtsorientierte Kräfte erstmal zugelegt und überall fangen sie am Tag nach der Wahl an, sich intern zu zerschießen und intern zu zerlegen. Das ist kein deutscher Sonderfall, da können wir alle beruhigt sein. Das sind Entwicklungen, die sich überall vollziehen. Und meiner Meinung nach ist der Ausgang offen. Ursula von der Leyen hat ja schon angekündigt, dass für sie die Brandmauer und auch andere Mitte-Demokraten haben schon gesagt, die Grenze, ich glaube sogar Jens Spahn hat sich so geäußert, also alle möglichen Leute, die Grenze gegen rechts verläuft eben rechts von Meloni. Das heißt, Meloni und die Leute, die mit ihr dann kooperieren, werden wohl in die Mitte integriert. Aber dann sagt jetzt der eine Rechte, wow, ist doch ein Erfolg. Man dringt in die Mitte vor. Andere sagen, schlimmer als linksliberale Politik durch linksliberale Politiker ist linksliberale Politik durch rechtsopportunistische Politiker. Also das ist alles offen, das ist alles im Fluss und das bleibt spannend.
Trotzdem muss man ja die ketzerische Frage stellen, ob Le Pen mit dem Wahlrecht in Frankreich eine andere Chance überhaupt hat, um nicht ewig Zweiter zu werden.
Genau, das sagen ja auch die sie sozusagen unterstützen. Und das ist ja, muss man ja fairerweise sagen, das ist ja die absolute Mehrheit in Frankreich innerhalb der Rechtsparteien. Das ist natürlich jetzt nicht das, ich würde mal sagen, das rechte Vorfeld ist eher Richtung Zemmour. Aber das spaltet sich jetzt ein bisschen so, weil Marion Maréchal, die ja aus einem traditionalistischen Katholizismus kommt, aus einem identitären Katholizismus, die hat auch viele Leute, die hat auch viel Jugend erreicht, die hat auch viele Vorfeldleute begeistert. Also ich sehe ja dort Friktionen. Und das ist vielleicht die gute Nachricht für Deutschland.
Ja.
Die relativ gute Nachricht. Die Friktionen in Frankreich werden tiefgreifender sein als das mit Kra, Aust und Co.
Benedikt, danke fürs Gespräch.
Danke, Philipp.
Lagebesprechung.